NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Teska, guten Abend. Wahldebakel für die AfD im Bundestag und Neues zu den Spenden an die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Die Briten suchen weiter einen Ausweg aus der Brexit-Krise und Ermittler haben herausgefunden, warum eine Boeing-Maschine der Ethiopian Airlines abgestürzt ist. Das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Beginnen wir mit einer Personalentscheidung in Berlin. Formal ist die Sache ganz einfach. Alle Fraktionen im Bundestag stellen einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Parlament. Doch konkret war das schwierig seit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Denn bei der Wahl der Vizepräsidenten sind die Kandidaten der AfD bisher durchgefallen. Erst dreimal der Abgeordnete Glaser und dann auch noch zweimal die Abgeordnete Harder-Kühnel. Heute ist sie zum dritten Mal angetreten. Und ist wieder nicht gewählt worden. Mehr dazu von Birgit Schmeitzner.
Die Ablehnung ist deutlich, sogar noch deutlicher als in den beiden vorangegangenen Wahlgängen. Hans-Peter Friedrich, der für die CSU im Präsidium sitzt, verkündet das Ergebnis.
Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete, Enthaltung 43. Die Abgeordnete Marianne Iris Harder-Kühnel hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht und ist damit nicht zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt.
Der Antrag der AfD-Fraktion, die Sitzung zu unterbrechen, wird zunächst mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin verlassen die Abgeordneten geschlossen den Saal und ziehen sich zu Beratungen zurück. Dann doch eine Sitzungsunterbrechung im Plenum und ein Statement von Fraktionschef Alexander Gauland. Er sieht das Wahlergebnis als Beleg dafür an, dass die AfD ausgegrenzt wird.
Wir werden jetzt in jeder Möglichkeit, die wir haben, bei jeder Möglichkeit einen weiteren Kandidaten für den Vizepräsidenten des Bundestages aufstellen. Und wir werden zugleich prüfen lassen, inwieweit dieses unvollständig besetzte Gremium zu rechtlichen Konsequenzen führt.
In der Geschäftsordnung des Bundestages steht, dass jede Fraktion mindestens einen Vizepräsidenten stellen soll. Die AfD sagt, ihr stehe der Posten zu. Dem halten Kritiker aus den anderen Fraktionen entgegen, dass die Wahl frei und geheim sei und man ihnen nicht vorschreiben könne, jemanden zu wählen. Es gibt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2016 in einem ähnlich gelagerten Fall. Damals hatten die Piraten geklagt, ihr Antrag wurde aber als unbegründet verworfen. Die Abgeordneten hatten für die geheime Wahl verdeckte Stimmkarten genutzt. Allerdings teilten einige vorab in Interviews und auf Twitter ihre Haltung zur AfD-Kandidatin mit. Aus den Reihen der Union gab es sowohl Pro- als auch Kontra-Stimmen. Philipp Amthor, CDU, sagte, er werde mit Ja stimmen, auch wenn er kein Fan der Kandidatin sei. Der AfD stehe aber der Posten zu.
Ich finde, es gehört hier zu den parlamentarischen Usancen, dass man jetzt dann auch mitwählt. Allerdings ist das auch eine Entscheidung, die durchaus unterschiedlich gesehen wird innerhalb unserer Fraktion.
Linken-Parteichefin Katja Kipping sagte, sie kenne niemanden aus ihrer Fraktion, der Harder-Kühnel wählen werde.
Denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren und zu unterstützen. Und die AfD steht für die Relativierung der Verbrechen in der Nazizeit.
Ähnlich äußerte sich der bayerische SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner, der sich auch gegen die Argumentation wandte, durch eine Nichtwahl verhelfe man der AfD zu einer Opferrolle. Brunner zog Parallelen zu der Zeit, in der die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen.
Genau mit den gleichen Argumenten haben Menschen der NSDAP in Deutschland den Teppich aufgerollt, um ihnen keine Märtyrerrolle zu geben. Was daraus geworden ist, wissen wir alle.
Sein Nein sei für ihn eine Gewissensentscheidung gewesen.
Das Präsidium des Bundestages ist also weiterhin nicht komplett. Die AfD ist darin, anders als alle anderen Fraktionen, auch künftig nicht vertreten. Was ist das? Eine unzulässige Diskriminierung einer gewählten Partei? Oder der berechtigte Widerstand gegen eine schleichende Normalisierung, die aus der AfD eine Partei wie jeder andere macht? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Kilian Pfeffer.
Das war ein Leberhaken für Mariana Haarder-Kühnel und die AfD-Fraktion. Beim dritten Versuch, als Bundestagsvizepräsidentin gewählt zu werden, hat Haarder-Kühnel ihr schlechtestes Ergebnis erzielt. Die Zahl der Ja-Stimmen ist gesunken, die Anzahl der Nein-Stimmen deutlich gestiegen. Damit haben die anderen Fraktionen die AfD gedemütigt. Aber auch wenn ihre Gründe nicht ganz von der Hand zu weisen sind, ich halte es für falsch, dass diese Kandidatin nicht gewählt wurde. Ja, viele AfD-Abgeordnete haben oft genug gezeigt, was sie vom Bundestag halten. Mit ihrem Nazi-Vokabular, mit ihren Provokationen, mit ihren Pöbeleien. Scheindemokratie hat Partei- und Fraktionschef Gauland den Bundestag genannt. Die AfD macht die parlamentarische Arbeit verächtlich und zieht sie in den Dreck, beklagt der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle. Dazu kommen die Spendenskandale und die offenkundige Unlust, zur Aufklärung beizutragen. Kommt die Einstufung des Flügels und der jungen Alternative durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall. Aber wir müssen differenzieren. Wir müssen auf die Einzelperson schauen. Es ist nicht nur falsch, sondern auch taktisch unklug, alle AfD-Politiker als rechtsradikal zu bezeichnen. So wie Johannes Karrs SPD das gerade wieder getan hat. Denn es ist bisher nicht bekannt, dass sich Mariana Haarder-Kühnel daneben benommen hat. Als Familienpolitikerin wettert sie zwar gegen eine vermeintliche Frühsexualisierung an Schulen, aber das ist erstmal nur eine Meinung. Man muss ihre Positionen nicht mögen, doch das ist kein Grund, sie nicht zu wählen. Diese dreimalige Nichtwahl ist ein Revanche-Foul. Das verträgt sich nicht mit den Werten der Demokratie. Die Fraktionen senden das Signal, wir grenzen unsere Mitbewerber aus. Die AfD ist nun mal demokratisch gewählt, auch wenn sie in Teilen problematisch ist. Auch das Opfergejammer der Partei wird nun weitergehen. Das nervt umso mehr, weil sie in diesem Fall tatsächlich einen Punkt hat. Sie hat einen Anspruch auf den Posten. Es steht so in der Geschäftsordnung des Bundestags. Und nur weil die AfD darauf hinweist, ist es nicht falsch. Die Fraktion hat angekündigt, jedes Mal, wenn es möglich ist, einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zur Wahl zu stellen, egal ob geeignet oder nicht. Wir werden also einen Bundestagsvizepräsidentenwahl-Murmeltiertag erleben. Was für eine unwürdige Situation für das Hohe Haus.
Kilian Pfeffer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir bleiben noch bei der AfD. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, steht seit Monaten unter Druck. Grund sind offenbar illegale Spenden aus dem Ausland an ihr Wahlkreisbüro, um sie im vergangenen Bundestagswahlkampf zu unterstützen. Die Affäre zieht immer weitere Kreise, auch weil die angeblichen Spender nicht die tatsächlichen Spender gewesen sein sollen. Jetzt aber ist des WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und dem Schweizer Tagesanzeiger gelungen, den bislang unbekannten Geldgeber zu ermitteln. Mehr dazu von Andreas Braun.
Gut 130.000 Euro waren im Jahr 2017 aus der Schweiz an den Kreisverband Bodenseekreis der AfD geflossen, zugunsten des Wahlkampfs von Alice Weidel. Als Absender stellte sich später die Zürcher Pharmafirma PWS und deren Besitzer Kurt Häfliger heraus. Der sagte erst, er habe das Geld für einen Bekannten weitergeleitet, später gab er der AfD eine Liste mit Strohleuten als angebliche Spender. Das bestätigt jetzt sein Anwalt Valentin Landmann.
Herr Häfliger fühlte sich nicht zur Wahrheit verpflichtet, hat drum einen Mist da unterzeichnet. Aber was soll's, es ist keine Urkunde.
Soweit die Einschätzung des Anwalts. Er spricht jetzt wieder von einem einzelnen Spender. Ein Bekannter von Häfliger, ein sehr etablierter Geschäftsmann und deutscher Staatsbürger, habe ihm die Gelder gegeben.
Mit dem Ersuchen, diese an Frau Weigel, die deutsche Politikerin, zu überweisen als Wahlkampfspende für sie persönlich, für Aufbau, Social Media und so weiter in ihrem Wahlkampf.
Die Bitte habe Häfliger nicht ablehnen wollen. Der Deutsche wollte aus geschäftlichen Gründen nicht persönlich auftreten, so Landmann weiter. Die Spur führt nach Recherchen von WDR, NDR und SZ sowie des Schweizer Tagesanzeigers allerdings ins Umfeld des aus Duisburg stammenden Milliardärs Henning Kohnle, ein Nachfahre der deutschen LTU-Gründer. Er hat einen Wohnsitz in Zürich und gilt als guter Bekannter von Häfliger. Einer der Strohleute auf der Liste arbeitet außerdem für eine Firma, deren Hauptaktionär der Milliardär Kohnle ist. Häfligers Anwalt wollte sich zu dem Namen nicht äußern, Kohnle selbst reagierte nicht auf eine Anfrage. Aus Sicht der Parteienrechtlerin Sophie Schönberger war die Spende aus mehreren Gründen unzulässig, schon weil es sich um eine verdeckte Strohmannspende handele, die das Parteienrecht verhindern möchte.
Wenn trotzdem dieser Weg gewählt wird, kann man zum einen den Rückschluss daraus ziehen, dass hier eben ganz bewusst die Herkunft der Gelder verschleiert werden sollte. Darüber hinaus ist es auch noch relativ stümperhaft gemacht, weil eben dadurch, dass das Geld über die Schweiz fließt, es automatisch illegal wird.
Die Staatsanwaltschaft in Konstanz ermittelt seit längerem in der Sache und die Schweiz hat den deutschen Behörden Rechtshilfe zugesichert. Außerdem interessiert sich auch die Bundestagsverwaltung für den Vorgang. Die AfD hatte das Geld aus der Schweiz zwar zurückgezahlt, sich damit aber vermutlich zu viel Zeit gelassen.
Für die AfD bedeutet das, dass immer klarer wird, dass egal wie man die Affäre dreht und wendet, es sich um eine illegale Parteispende handelt. Insofern gehe ich davon aus, dass relativ bald die Bundestagsverwaltung auch Sanktionen verhängen wird.
Dabei könnte die Verwaltung etwa hohe Geldstrafen gegen die Partei verhängen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat sich nicht zu dem Sachverhalt geäußert.
Im Jahr 2038 ist Schluss. Dann endet in Deutschland die Förderung der Braunkohle. Der Ausstieg ist gut für die Umwelt, aber höchst problematisch für die betroffenen Standorte in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Deshalb hatte der Bund Strukturhilfen zugesagt und die hat Bundesfinanzminister Scholz heute konkretisiert. Kohle für den Kohleausstieg. Wer was bekommt, sagt Ihnen Angela Ulrich.
Olaf Scholz äußert sich zwar nur knapp, aber mit einer klaren Botschaft.
Wir kommen voran mit dem Strukturwandel in Deutschland. Wenn das erste schon mal so schnell geklappt hat, kann man ja für den Rest auch ganz optimistisch sein.
Der Bundesfinanzminister hat sich mit den Kohleländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen geeinigt. Es wird ein Sofortprogramm über 260 Millionen Euro geben. 240 Millionen, also den großen Batzen, steuert der Bund bei. Von insgesamt 100 Projekten, die schon identifiziert wurden, spricht Scholz. Darunter der Ausbau von Straßen und Schienenwegen oder auch Gewerbeparks, digitale Projekte, Batterieförderung, ein Radschnellweg von Cottbus an die Ostsee.
Alles das zusammen, was sich als sehr sinnvoll erweist, kann dann dazu beitragen, dass eine gute ökonomische Entwicklung in diesen Regionen stattfinden kann, vom Tourismus bis zur Industrie und damit zukunftsfähige Arbeitsplätze in den Revieren auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entstehen können.
Um diese Soforthilfen hatten die Kohleländer mit dem Bund gerungen. Die Regierungschefs der Ostbraunkohleländer hatten sich in einem Brief an die Kanzlerin dagegen gewehrt, die Projekte für den Kohleausstieg mitfinanzieren zu müssen. Jetzt sind sie doch dabei, aber trotzdem zufrieden, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wir haben Projekte angemeldet und wir haben mal angefangen in der Diskussion mit 100 Millionen für alle. Im Sofortprogramm. Das war der erste Schritt der Diskussion. Angebot von der Bundesebene. Aber ich bin dem Bundesfinanzminister sehr dankbar, dass er dann, als die Projekte auf den Tisch lagen, gesagt hat, es gibt so viele gute Projekte, die die Region voranbringen können für dieses Sofortprogramm, dass ich auch bereit bin, mehr Geld ins System zu geben.
Allein für Brandenburg stehen rund 80 Millionen Euro des Bundes bereit, also rund 40% der Summe. In der Lausitz ist zum Beispiel eine zweite Gleisverbindung geplant, die Cottbus schneller mit Berlin verbinden soll. Eine ähnliche Summe geht nach NRW. Dort sollen drei Projekte gefördert werden: Geothermie und Wärmespeicherkraft sowie chemische Forschung. Auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ist zufrieden, auch wenn das mitteldeutsche Revier nur auf etwa ein Fünftel der Bundesgelder hoffen kann. Der CDU EU-Politiker fordert jedoch, eine tragfähige Rechtsgrundlage zu schaffen.
Diese Aufgabe ist so groß und so speziell, die kann man nicht nach Schema F mit den normalen Fachprogrammen klären. Dafür braucht es eine eigene Rechtsgrundlage.
Ab sofort können die Mittel aus dem Sofortprogramm abgerufen werden. Deutschland will aus der Braunkohle aussteigen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Eine Regierungskommission hatte Vorschläge entwickelt, um das letzte Kohlekraftwerk Ende 2038 vom Netz zu nehmen. Bisher kommt noch rund ein Drittel des Stroms in Deutschland aus der Braunkohle.
Die Entscheidung war eindeutig. Im Grundwasser in Deutschland gibt es zu viel Nitrat. Deshalb hat die Bundesrepublik im vergangenen Jahr einen Prozess verloren vor dem Europäischen Gerichtshof. Und das hat Folgen. Denn viele Landwirte dürfen ihre Felder jetzt nicht mehr so düngen, wie sie das bislang getan haben und weiterhin für nötig halten. Gegen die neue Düngemittelverordnung haben deswegen Bauern aus dem gesamten Bundesgebiet heute in Münster demonstriert. Für uns war Stefan Hackenbroch dabei.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat vor den rund 6.000 Bauern auf dem Domplatz in Münster keinen leichten Stand. Die EU fordert eine Reduzierung der Düngemenge um 20%, und zwar in allen Gebieten, in denen der zulässige Nitratwert im Grundwasser überschritten ist.
Es gibt an 28% der gemessenen Stellen eine Überdüngung. Und wir wissen auch, wenn spät im Herbst noch mal Gülle ausgefahren wird, ist das nicht so unbedingt für das Wachstum der Pflanzen gedacht. Auch das gehört jetzt zur Ehrlichkeit dazu.
Darum hatte die EU Deutschland verklagt und im vergangenen Jahr Recht bekommen. Sollte sich am Nitratgehalt im Grundwasser nichts ändern, drohen hohe Strafen der EU. Es liege nun an den Landwirten, das zu verhindern, sagt Klöckner.
Und das heißt, dass wir bis zu 800.000 Euro Strafzahlungen am Tag haben. Steuerzahlergeld. Das der Bevölkerung zu erklären, ich weiß nicht, ob das zur Imagesteigerung der Landwirtschaft beiträgt.
Die Landwirtschaft, die pro Jahr 6 bis 7 Milliarden Euro aus Brüssel erhält, könne sich nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern sei nun in der Pflicht. Die Bauern sind jedoch wütend. Sie bezeichnen die strengere Düngerverordnung als Angriff auf die Landwirtschaft und befürchten Ernteeinbußen und Kostensteigerungen.
Das würde bedeuten, dass wir auf der Hälfte der Fläche deutlich weniger düngen dürfen. Die Erträge gehen natürlich dann auch deutlich zurück, aber die allgemeine Bodenfruchtbarkeit, die wird deutlich sinken.
Das würde bedeuten, dass wir irgendwann unsere Tierhaltung einschränken müssten. Wir haben schwer investiert in Tierhaltung. Die Ställe müssen noch abbezahlt werden. Und das, was wir geplant haben, können wir nicht so durchziehen und würde auf jeden Fall Einkommenseinbußen für unsere Familie bedeuten.
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will die Bauern damit aber nicht alleine lassen. Sie hat sich heute in Münster für Kompensationen für betroffene Landwirte ausgesprochen. Außerdem wolle sie in Brüssel Gespräche führen, um die drohende pauschale Reduzierung der Düngemenge um 20% noch zu verhindern. Und auch NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser ist um einen Kompromiss bemüht. Allerdings ist sie nicht nur für die Bauern, sondern als Umwelt- und Verbraucherministerin auch für sauberes Wasser zuständig.
Dass wir hier eine Regelung finden, die die Landwirte mitgehen können, aber eben auch den berechtigten Ansprüchen der Wasserversorger entsprechen. Unsere Wasserversorger, meine eigene Abteilung Wasser im Haus, klagt sehr, sehr stark darüber, wie die Nitratbelastung aussieht. Die Wasserversorger müssen immer höhere Kosten aufwenden, um das Wasser zu reinigen. Und das ist auch kein Zukunftsweg.
Um aber einen Zukunftsweg zu finden, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die Umwelt- und Landwirtschaftsminister der Länder am Montag zu einem gemeinsamen Gespräch gebeten.
Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments hat gestern Abend wirklich was verpasst. Nach eigenen Angaben findet Guy Verhofstadt ja inzwischen die Debatten im britischen Unterhaus spannender als Fußballübertragungen. Da ist ihm zwar ein 5:4 entgangen, aber dafür gab es im britischen Parlament ein 313-312. Mit einer einzigen Stimme Mehrheit haben die Abgeordneten für eine Verschiebung des Brexit votiert, um einen ungeregelten Ausstieg aus der EU zu verhindern. Heute ging deshalb die Suche von Regierung und Opposition nach einem geordneten Ausstieg weiter. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Theresa May und Jeremy Corbyn haben den Auftakt ihrer Gespräche zwar positiv bewertet, aber ein Ergebnis ist noch nicht in Sicht. Heute haben sie ihre Vertreter in die nächste Runde geschickt, zu technischen Gesprächen, wie es heißt. Labour-Brexit-Sprecher Keir Starmer sagte vor dem Beginn, die Opposition habe ihren Austrittsplan einschließlich der Forderung nach einem zweiten Referendum vorgelegt.
We have been discussing Labour's alternative plan and issues such as confirmatory votes. We had discussions yesterday, we're going to continue them today.
Andrea Leadsom, die in der Regierung für die Beziehungen zum Unterhaus zuständig ist, erklärte, die Premierministerin habe keine andere Wahl gehabt, als jetzt das Gespräch mit der Opposition zu suchen.
As everybody is aware, Parliament is
Jeder weiß, dass das Parlament das Austrittsabkommen der Regierung bisher nicht unterstützt. Deshalb müssen wir jetzt herausfinden, was die Abgeordneten wollen. Aber wir müssen aus der EU austreten.
We have to leave the European Union.
Es sieht nicht so aus, als würde heute noch weißer Rauch aufsteigen und ein Brexit-Kompromiss verkündet werden. Dadurch wird es unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten das Austrittsabkommen noch vor dem EU-Gipfel am Mittwoch verabschieden. Die Voraussetzung für eine kurze Verschiebung des Austritts auf den 22. Mai. Zu allem Überfluss mussten heute auch noch die Beratungen im Unterhaus abgebrochen werden. Es regnete durch die Decke des alten Parlaments. Jedenfalls rückt jetzt wieder eine längere Verschiebung des Austritts Großbritanniens in den Fokus um 1 oder 2 Jahre. Nach Medienberichten bereiten britische Diplomaten bereits einen entsprechenden Antrag für den EU-Gipfel vor. Auch Schatzkanzler Philip Hammond zieht die lange Verschiebung in Erwägung. Es sei unwahrscheinlich, das Austrittsabkommen noch vor dem Gipfel durch das Unterhaus zu bringen.
It's probably unlikely that we'll get there that quickly.
Immerhin scheinen sich Regierung und Opposition aufeinander zuzubewegen. Der Schatzkanzler kann sich inzwischen sogar ein weiteres Referendum vorstellen, in dem über den Austrittskompromiss oder den Verbleib Großbritanniens in der EU abgestimmt würde.
The confirmatory referendum idea is a perfectly credible proposition and it deserves to be tested in Parliament.
Und auch die Mitgliedschaft Großbritanniens in einer Zollunion mit der EU, eine zentrale Forderung der Labour Party, schließt der Schatzkanzler nicht mehr aus. Eine Zollunion würde jedenfalls die an der irischen Grenze drohenden Probleme entschärfen. Am Nachmittag traf die Kanzlerin in Dublin den irischen Regierungschef Leo Varadkar. Beide werden sich vermutlich in der kommenden Woche auf dem EU-Gipfel für eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens einsetzen. Angela Merkel hatte gestern erklärt:
Ich habe immer gesagt, ich werde bis zur letzten Stunde des jeweiligen Datums auch dafür kämpfen, dass wir zu einem geordneten Austritt Großbritanniens kommen. Das ist im Interesse Großbritanniens, aber es ist vor allen Dingen auch in unserem eigenen Interesse. Und meine Reise nach Irland gilt dem Land, das natürlich in ganz besonderer Weise als zukünftiger Mitgliedstaat der Europäischen Union auch betroffen ist. Denn hier geht es auf der einen Seite um die Integrität des Binnenmarktes, der dann ja sozusagen auf der irischen Insel endet. Aber gleichermaßen geht es um den Frieden in Irland zwischen Nordirland und der Republik Irland.
Der EU-Gipfel müsste allerdings eine Brexit-Verschiebung einstimmig absegnen. Tanzt nur ein Land aus der Reihe, ist der No-Deal-Brexit am 12. April besiegelt.
Das ist ein Vertrauensbeweis der ganz besonderen Art. Der Chef von Boeing hat an einem Testflug teilgenommen, an Bord einer Boeing 737 MAX, allerdings ausgestattet mit einer neuen Software. Von diesem Flugzeugtyp waren ja zwei Maschinen abgestürzt im letzten halben Jahr. Die erste in Indonesien, das zweite Unglück betraf eine Maschine aus Äthiopien. Die Behörden dort haben heute einen ersten Untersuchungsbericht vorgelegt zur möglichen Unglücksursache. Linda Staude.
Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing gerät weiter unter Druck. Nach dem Absturz einer 737 MAX 8 in Äthiopien am 10. März deutet ein erster Untersuchungsbericht darauf hin, dass die Steuerungsautomatik der Maschine ein wichtiger Auslöser des Unglücks gewesen sein könnte.
Since repetitive uncommanded.
Weil die vorläufige Untersuchung ergeben hat, dass die Nase des Flugzeugs mehrfach selbstständig nach unten gedrückt wurde, empfehlen wir, dass das Flugleitsystem der Maschine vom Hersteller überprüft werden sollte. So Äthiopiens Verkehrsministerin Dagmar Witmogesh. Erst im vergangenen Oktober ist eine baugleiche Maschine von Lion Air in Indonesien unter ähnlichen Bedingungen abgestürzt. Auch bei diesem Unglück wird vermutet, dass die Steuerungssoftware MCIS zusammen mit einem fehlerhaften Sensor eine der Ursachen gewesen sein könnte. Boeing hatte für den Fall einer Fehlfunktion des neuen Systems, das speziell für die 737 MAX entwickelt worden war, Notfallanweisungen an alle Piloten herausgegeben. Die Besatzung hat wiederholt alle Schritte durchgeführt, die der Hersteller angegeben hat, war aber trotzdem nicht in der Lage, das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen. Nach den beiden Abstürzen innerhalb von 6 Monaten, bei denen insgesamt fast 350 Menschen starben, stehen sowohl Boeing als auch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA in der Kritik. Die FAA wird verdächtigt, sich bei der Zertifizierung der 737 MAX nicht an alle Regeln gehalten zu haben. Wichtige Teile der Sicherheitsprüfungen soll Boeing selbst durchgeführt haben.
Aviation Authorities.
Die Luftfahrtbehörden sollten sicherstellen, dass der Hersteller die Flugkontrollsysteme ausreichend überprüft hat, bevor diese Maschinen wieder fliegen dürfen. Forderte die äthiopische Verkehrsministerin ebenfalls. Seit dem Absturz in Äthiopien gilt für alle rund 300 Boeing 737 MAX ein weltweites Flugverbot. Die FAA hat in der Zwischenzeit bereits angekündigt, die Sicherheit des Flugzeugmodells noch einmal überprüfen zu lassen, diesmal von einem internationalen Expertenteam. Wir können nicht sagen, ob es ein Problem mit der Struktur oder dem Design der Maschine gibt. Unsere Untersuchung wird mindestens noch 6 Monate bis zu einem Jahr weitergehen. Aber in dieser Zeit werden wir analysieren, ob es mit diesem Modell noch weitere Probleme gibt.
Existing on this aircraft.
Erklärte der Chef der äthiopischen Untersuchungskommission Amide. Boeing hat die vorläufigen Ergebnisse aus Addis Abeba bisher nicht kommentiert. Allerdings hatte der Flugzeugbauer bereits zuvor bekannt gegeben, dass er eine neue Version seiner Steuerungssoftware entwickelt hat. Bei einem Testflug am Mittwoch war der Chef des Unternehmens persönlich an Bord, um die Sicherheit seines bisher bestverkauften Flugzeugmodells zu demonstrieren.
Drei Männer, eine Botschaft. Der amerikanische Präsident, sein Vize und sein Außenminister prügeln auf Deutschland ein. Rhetorisch, versteht sich. Trump, Pence und Pompeo bewerten die deutschen Verteidigungsausgaben als zu niedrig. Während Außenminister Maas sich die Vorwürfe heute am 70. Geburtstag der NATO in Washington aus erster Hand anhören muss, debattierte daheim der Bundestag über 70 Jahre transatlantische Allianz. Aus Berlin, Sabine Müller.
Ursula von der Leyen ist in Gratulationsstimmung, als sie ans Rednerpult tritt. Seit 70 Jahren sei die NATO Garant für Sicherheit und Freiheit in Europa, lobt die Bundesverteidigungsministerin und zieht angesichts aktueller Herausforderungen wie Ukraine-Krieg, islamistischer Terror und Cyberattacken dieses Fazit.
Wenn die liberalen Demokratien die NATO nicht hätten, dann müssten wir sie heute erfinden.
Heike Hensel von der Linkspartei sieht das ganz anders.
Wir sehen keinen Grund, heute zu feiern. 70 Jahre NATO sind genug. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges und hätte, wie der Warschauer Pakt, nämlich aufgelöst werden sollen.
Deutschland müsse raus aus der NATO, fordert Hensel. Gebraucht werde ein neues Sicherheitsbündnis, das auch Russland einschließe. Heftig und kontrovers diskutiert wird auch die Frage, was sich Deutschland Sicherheit und Verteidigung kosten lassen soll. Ministerin von der Leyen beteuert, die Regierung habe weiter das Ziel, wie versprochen, 2% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Höhnisches Gelächter bei der AfD, der Abgeordnete Rüdiger Lukassen.
Der neue Finanzplan ist der verteidigungspolitische Offenbarungseid dieser Regierung. Damit brechen Sie alle Zusagen, die Sie gegenüber der NATO eingegangen sind.
Verlässlichkeit, warnt FDP-Mann Bijan Dzirzaray, sei eine der wichtigsten Säulen der NATO, vielleicht sogar die wichtigste überhaupt. Die Mitgliedstaaten müssten sich immer zu 100% auf die Solidarität ihrer Partner verlassen können.
Diese Bundesregierung riskiert den Ruf Deutschlands bei den Bündnispartnern. Sie verschließt die Augen davor, dass wir eben nicht mehr von Freunden umzingelt sind. Sie setzt die Sicherheit dieses Landes aufs Spiel.
In der SPD hadern viele mit dem 2%-Ziel. Das ist nicht zu überhören, als Nils Annen, sozialdemokratischer Staatsminister im Auswärtigen Amt, ans Mikrofon tritt.
Sicherheit ist mehr als zusätzliche Milliardenbeträge in Rüstung zu stecken. Die Reduzierung auf eine abstrakte Prozentzahl wird der Komplexität der Aufgabe, Frieden zu sichern, nicht gerecht.
Dazu gehörten zum Beispiel auch Investitionen in humanitäre Hilfe und zivile Krisenprävention, sagt Annen. Dann sollte die Regierung Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit stärken und nicht finanziell schwächen, kritisiert der Grüne Jürgen Trittin. Die Bundesregierung solle sich ehrlich machen, ruft er.
Deutschland wird die 2% nicht erfüllen. Es gibt dafür keine militärische Notwendigkeit. Und ich sage Ihnen auch, es gibt dafür keine politische Mehrheit und erst recht nicht nach Neuwahlen.
Die Debatte endet turbulent, als per Handzeichen über den lobenden Regierungsantrag zum NATO-Geburtstag abgestimmt werden soll. Die Reihen der Regierungsfraktionen sind schlecht besetzt, die der Opposition dagegen gut. Und hier gehen alle Hände gegen den Antrag nach oben. Hat die Opposition die Regierung etwa überstimmt?
Das Präsidium kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht eindeutig.
Unruhe im Saal, als das Bundestagspräsidium keine eindeutige Mehrheit feststellt. Auch nicht beim zweiten Handheben. Ein sogenannter Hammelsprung muss Klarheit bringen. Nachdem die Regierungsfraktionen ihre Leute zusammengetrommelt haben, gehen deutlich mehr Abgeordnete durch die Ja-Tür als durch die Nein-Tür. Mehrheit gesichert, Blamage abgewendet.
Sabine Müller über die Debatte im Bundestag zu 70 Jahren NATO. Und mit diesem Beitrag geht dann auch das Echo des Tages für heute zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.